Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo Thilo.
Hallo Gregor. Wie schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich dachte mir einen kalten Einstieg. Ich machte mir, Mensch, wenn wir hier bei Dinge von Interesse doch mal ein bisschen über diese Obi-Wan Kenobi-Serie reden, die so kürzlich im Fernsehen lief, beziehungsweise auf Disney Plus, da dachte ich mir, hole ich mir doch den Mann, der bei Antenne Alderaan alle Folgen in wahnsinnig hoher Qualität besprochen hat, oder?
Danke. Ja, ich habe es mir sozusagen immer zum Ziel gesetzt, am selben Tag immer noch abends eine Aufnahme zu machen, wo die Folge rauskommt, weil man dann so richtig mit den Schwingungen und im Gehirn das alles genossen hat und dann auch richtig überwältigt auch teilweise von den Emotionen auch über die Dinge sprechen kann.
Ja, tatsächlich. Und muss ja sagen, wir haben es ja jetzt durch, Obi-Wan Kenobi, ne? Sechs Folgen, ne? Die Miniseries, die aber als Season-Finale bei Disney Plus geführt wird, nicht als Serienfinale, witzigerweise, ne? Hast du gesehen? Es steht tatsächlich nur Season-Finale drin halt, ne? Aber das kann auch einfach der Rhythmus sein bei denen, oder?
Ich glaube, die lassen sich das jetzt offen. Also das Ding war ja so immens erfolgreich. Also schon mit der Premiere, ne? Das hat ja alle möglichen Rekorde gebrochen, gerade für Disney Plus auch, wo niemand mehr geglaubt hätte, dass noch eine Serie die Erfolge von Marvel toppen könnte. Aber nein, es war der Opener, die ersten beiden Folgen von Kenobi haben also quasi wieder einen neuen Rekord aufgestellt.
Ja, und ich durfte ja Folge 4 bei dir, Folge 4 durfte ich ja besprechen, ne? Mhm. Rückblickend danke dafür, dass es Folge 4 war.
Ne? Wir hatten, glaube ich, ziemlich viel Spaß in der Besprechung.
Durchaus, man hat es auch gehört. Durchaus. Aber was danach kam, hatte durchaus noch einige. Ich sag mal, wir reden mal so ein bisschen, also nicht spoilerfrei, sondern schlicht und ergreifend gehen wir mal von aus, ihr habt die Serie jetzt bei Disney Plus entweder durchgebinged oder halt wöchentlich verfolgt, so wie wir. Und ich wollte einfach mit dir mal kurz drüber reden. Ja, würdest du sagen, bist du gänzlich zufrieden oder sagst du dir, dann doch am Ende doch ein bisschen am Anspruch gescheitert?
Also ich habe einen richtig krassen Rollercoaster-Ride durchgemacht. Mhm. Ich war ja parallel in Anaheim, wo ich die Red Carpet-Premiere der ersten beiden Folgen erleben durfte, im Beisein von Ewan McGregor und Hayden Christensen und der ganzen Crew. Sowas vergisst man nicht, weil wenn du mit 8000 Star-Wars-Fans in einem Raum bist und du quasi nach 20 Jahren eine Geschichte weitererzählt wird, von der du niemals gedacht hättest, 2005, das würde irgendwann nochmal aufgegriffen werden können, dann sind das Momente in einem Fanleben, die vergisst man nicht. Und total, ne? Das ist schon was Besonderes. Und umso tiefer war dann der Sturz, auch so ein bisschen, als ich dann Folge 3 und 4, also das erste Duell zwischen Vader und Kenobi erleben musste und das ja dann doch sehr, sehr preiswert produziert wurde, sagen wir es mal vorsichtig. Und in Folge 4, die haben wir ja dann auch ausgiebig beleuchtet, wo dann halt die ganzen Sicherheitsmängel im Imperium doch sehr deutlich offengelegt wurden.
Für eine Diktatur fühle ich mich da nicht sicher, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ich hätte aber tatsächlich nicht gedacht, dass sie am Ende nochmal die Kurve kriegen und die letzten beiden Folgen qualitativ dann auch nochmal so dermaßen nach oben gingen. Und bei Star Wars ist es natürlich, ist genauso wie bei Star Trek, ne, es gibt immer so diese Momente, wo das Fanherz angesprochen wird, ne? Und wenn man es übertreibt, dann wird es auch sehr schnell zum Fanservice und kann dann auch zur Verstopfung führen. Aber ich fand, sie haben es wirklich toll gemacht in der finalen Episode. Und deswegen komme ich mit einem relativ guten Gefühl aus dieser Serie raus.
Bist du also mit einem positiveren als nach Boba?
Auf jeden Fall. Also Boba ist für mich auch im Nachschau. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die dann nach einem halben Jahr auch eine andere Einstellung zu Book of Boba Fett plötzlich hatten, dass sie sagen, naja, das war doch nicht alles so super schlimm. Aber ich fand es halt von vorne bis hinten, es war ein Schnellschuss. Die reingeschobenen Mando-Episoden hatten dort in Anführungszeichen meiner Ansicht nach nicht viel zu suchen. Und das war quasi nur, um die Geschichte halt ein bisschen zu strecken, damit man halt auf die Folgenlänge kam. Und aber man hat dem Charakter nicht gut damit getan, ihn so komplett auf links zu drehen. Und das hat für mich tatsächlich auch ein bisschen was kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, tatsächlich. Also das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Staffel. Also ich war auch, ich fand sie. Das Einzige, was mich bei Boba Fett tatsächlich ein bisschen sauer gemacht hat, war, obwohl ich Mando so liebe, war einfach, dass ich fand auch, dass er einfach dem guten Boba da was weggenommen hat, was nicht hätte sein sollen. Also du kannst doch nicht plötzlich den Hauptdarsteller mal für zwei Folgen auswechseln halt, ne? Und so war es ja letztendlich auch, seien wir mal ehrlich halt, ne?
Ja klar. Aber das lag an der Produktionsgeschichte. Ja. Also diese beiden Mando-Episoden, die wurden, glaube ich, noch in der Frühzeit der Pandemie produziert.
Die lagen noch rum, meinst du, bei der letzten Staffel?
Ja, genau, richtig. Und die hätten wahrscheinlich die Opener für Season 3 mal sein sollen.
Ey, weißt du, was geil wäre? Weißt du, was super wäre? Wenn man so eine alte Serie hätte, weißt du, wenn man so in den, wir haben ja so oft eine Nostalgie so 90er-Jahre-Serien oder alten Serien gegenüber. Ja. Wenn die so ein paar Folgen zurückgehalten hätten da, und die geil. 30 Jahre später rausbringen. Also nicht ein Remake, sondern einfach, weißt du, ach übrigens, wir haben noch eine 25. und eine 26. Folge. Die haben wir damals nicht veröffentlicht, aber jetzt hauen wir sie raus, weil wir wussten, irgendwann gibt es Streaming in 30 Jahren und dann feiert ihr das voll. Lost Episodes oder so. Wär geil. Aber, ja. Jetzt auch zu wenn es irgendwann mal kommt, habt ihr es hier gehört, ja? Dann will ich meinen Hack dafür. Aber das hat mich, dieser Produktionsschnellschuss, ja, so sehr ich Mando auch liebe, aber ich fand es halt auch, mir hat da echt der Boba schon leid getan, muss ich dir ganz ehrlich sagen. In seiner eigenen Serie so zum Nebencharakter für einfach so am Tisch stehen und nur noch nicken, nicht mal mehr Sprechrolle, das war hart, fand ich auch.
Das war.
Ne? Das war hart.
Das ging einfach ein bisschen zu weit, aber meine Güte, What's done is done und am Ende des Tages, wie gesagt, nicht jede Serie wird jedem gefallen können. Das ist einfach, ich meine, das sehen wir bei Star Trek ja genauso. Da bist du ja auch leidgeprüft in der Hinsicht. Es wird halt immer Dinge geben, mit denen man sich mehr identifiziert und andere, die einen halt nicht so connecten. Und ich finde, es ist zwar mittlerweile halt auch so eine Standardantwort, aber ich finde es auch spannend, einfach zu sehen, wie unterschiedliche Filmemacher jetzt mit dem Thema Star Wars auch umgehen. Das kann ja auch ganz spannend sein.
Ja, definitiv. Also ich habe mich, ich bin auch komisch, also bei mir ist es komisch, dass ich bei Star Wars irgendwie so total cool damit bin, was die machen. Wie gesagt, ich fand auch die Boba Fett-Serie soweit ganz gut und die Obi-Wan-Serie war ich auch total dabei und habe mich jede Woche auf die neue Folge gefreut und ich finde es auch gut, dass die das so in 6 Folgen gemacht haben und es ja eigentlich eine kleinere Geschichte ist mit, ne? Man erkennt aber durchaus, was sie geändert haben, weil dieses, ich vermute mal, dass im Original-Ding das viel mehr war mit Leia ist irgendwie Baby Leia und Obi-Wan wäre wahrscheinlich wirklich viel mehr noch an Mando und Baby Yoda dran gewesen. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Und dass das so mit Änderungen sind, die sie gemacht haben halt.
Ne? Ja, genau. Also das ist auch wieder so interessant, wenn man die Produktionshistorie sich überlegt, dass es tatsächlich wohl ein Drehbuch gab, was zu einer Zeit entstanden ist, wo diese erste Serie von Mando schon produziert wurde, aber da niemand, ziemlich lange zumindest, niemandem aufgefallen ist, dass es da sehr große Parallelen gibt. Und erst als Ewan McGregor quasi schon offiziell auf der San Diego Comic-Con angekündigt worden war, dass er diese Rolle spielen sollte, erst dann hat man sich offensichtlich nochmal hingesetzt und mit einem frischen Geist diese Drehbücher nochmal durchgeforstet und dann bemerkt, okay, da gibt es ja wahnsinnige Parallelen. Vielleicht sollten wir doch nochmal überlegen, wie wir die Geschichte ein bisschen anders strukturieren können.
Den Kai-Drachen nochmal überarbeiten, meinst du? war das ein Drehbuch für einen Film ursprünglich?
Ja,
das lese ich immer wieder. Also, aber das wollte McGregor nicht, oder?
Ich glaube, das Problem war, es kam genau in den Perfect Storm rein, als nämlich Last Jedi sehr, sehr viel Chaos angerichtet hatte und 4 Monate später Solo ins Kino kam, der nicht gut beworben wurde und dann an der Kinokasse komplett absoff. Und das führte dann erstmal dazu, dass sie bei Disney bzw. bei Lucasfilm gesagt haben, oh, wir lassen jetzt die Finger von allen Filmprojekten. Denn dieses Star Wars Story, ne, das war ja sozusagen ein Brandname, den sie eigentlich für diese Standalone-Spin-Off-Filme haben wollten. Und da fiel sowohl ein Boba Fett-Film rein, als eben auch ein Kenobi-Film. Und das führte dann sozusagen dazu, dass man das ganze Projekt dann nochmal gereworked hat als Serie. Und die war dann eben Mando zu ähnlich. Und dann hat man sich mit der Hilfe auch von Ewan McGregor, in welcher Form auch immer, hingesetzt und sich da die Produktion nochmal komplett von A bis Z neu überlegt. Und man hat ja, ja auch in den letzten Episoden jetzt gemerkt, es sind ja auch neue Drehbuchautoren immer wieder mal dazugekommen, die auch gar nicht so unbekannt sind. Aber ja.
Also vielleicht auch ein Grund, warum es nur eine Regisseurin gab für die ganzen Folgen, oder?
Ja, und sie hat ja ziemlich viel Flack auch abbekommen, gerade im Fandom, weil viele Dinge halt doch sehr in Anführungszeichen hingefrickelt wirken, unfertige Effekte und Anschlussfehler und Logikgeschichten. Und da kriegt Deborah Chow halt leider sehr, sehr viel von ab. Aber man, ich bin auch jemand, wenn man die Branche kennt und weiß, was das für Anforderungen sind, dann kann man auch sich wirklich vorstellen, unter was für einem Druck die von Tag zu Tag und von Produktionswoche zu Produktionswoche und auch noch unter diesem großen, dieser Geheimniskrämerei, die da auch immer gemacht wird, unter was für Anstrengungen die sozusagen auch diese Serie da gewuppt hat und dass auch so wenig geleakt ist über den Inhalt. Ne? Das ist ja heutzutage in dieser Dauerpräsenz und der Dauerbeleuchtung durch die ganzen Social-Media-Kanäle mit Drohnen und allen möglichen Hilfsmitteln, die man da hat, ne? Ist das ja auch ein richtiges Business geworden, Scoops zu servieren. Und da bin ich immer wieder begeistert darüber, wie toll sie das dann eben trotzdem noch schaffen. Die Geschichte mit Leia zum Beispiel, weil die Trailer, wenn du dir die Trailer angeguckt hast, da kam ja immer nur Luke vor. Da hat man ja immer nur Luke gesehen, wie er da auf dem Dach sitzt und irgendwie Podracer fährt.
Ich habe auch die ganze Zeit immer überlegt, wie wollen sie das denn erklären? Die dürfen sich ja nicht so wirklich begegnet sein Also wie wollen sie das erklären? Und dass man dann zu Leia kommt, dachte ich mir, ja klar, es gibt ja noch die andere Schwelle. Es ist wieder mal typisch, dass man nur den Fokus immer auf den Jungen genommen hat und so. Ne, war ja klar, für wen der Obi in der Höhle gesessen hat, ne? Das wissen wir ja schon. Aber ich muss sagen, ich bin da irgendwie total versöhnlich mit dieser ganzen Sache. Also ich fand auch Last Jedi nicht so schlimm, wie immer alle tun. Ich weiß, dafür kriege ich wahrscheinlich wieder, aber ich mag Solo tatsächlich. Also ich finde, der hat's nicht verdient, dass er so abgehatet wird, wie er abgehatet wird, finde ich.
Ja, absolut.
Und ich muss sagen, ich war wirklich von der Obi-Wan-Serie, ich habe da echt jede Woche mitgefiebert. Ich bin auch nicht gespoilert geworden, was nicht so schlimm war, aber ich war auch überrascht, dass mir das nicht passiert ist, dass ich auch quasi, ich musste ja wirklich noch warten und musste ja echt noch die Spoiler auf Twitter lesen, kurz bevor ich die Folge dann geguckt habe. so bin ich halt, ne? Aber ich will es nur wissen. Das ist es mir. Ich will es wissen. Aber ich muss nicht erst sehen. Ich kann es vorher schon wissen. Und das fand ich, ich war einfach wirklich damit zufrieden. Klar kann man sagen, dass Folge 3 und 4 vielleicht der schwächere Mittelteil sind, aber ich bin aber auch wirklich, wie du schon sagst, leid geprüft. Ich bin von anderen Serien leid geprüft, das ist immer so eine, der Anfang der Staffel ist gut, dann habe ich Hoffnung und das ist das Gemeine an Hoffnung. Und dann bricht es in sich zusammen. Und das habe ich hier überhaupt nicht gehabt. Es ist so ein bisschen reingegangen, aber ich weiß nicht, ob es ist, dass es mir weniger bedeutet. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich war wirklich rundherum zufrieden. Ich finde Ewan McGregor, ich habe ihn immer wieder toll gesehen. Ich habe es auch getwittert, der hat was wie eine Lavalampe für mich. Was unheimlich Beruhigendes, ihn mit diesem Bart zu sehen. Und ich würde einfach, weißt du, der Mann könnte mir was erklären übers Leben. Weißt du? Wenn wir zusammen auf diesem Höcker-Ding da sitzen.
Ne? Ja, und das ist ja, auch genau, das ist ja auch genau dieser Punkt, weißt du, dass die Sympathie, und das muss man George Lucas wieder hoch anrechnen. Also er hat ihn ja besetzt als Obi-Wan Kenobi damals für Episode 1. Und obwohl der ja eigentlich nicht wirklich aussieht wie ein Alec Guinness, aber der hat halt genau gewusst, wo die Reise hingeht, ne? Also was er in drei Filmen erzählen will. Und dass er ihn dann auch in diesen 5 Jahren oder 6 Jahren Produktionszeit so als Schauspieler auch dann dermaßen umdeuten kann und er und Ewan McGregor die Rolle dann eben auch so ausfüllt, dass es wirklich ein Prozess ist, der sich auch über mehr Jahre hätte hinziehen können, in gelebten Jahren in Anführungszeichen in der Zeit dann auch passieren sollte. Und die ganzen kleinen Jungs und Mädchen, die damals in den Kinosälen saßen und ihn quasi gesehen haben, die sind jetzt halt alle 20 Jahre älter und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, Hayden Christensen und ihn als Duo wieder sehen zu können.
Ja. Weißt du?
Diese Dynamik zwischen den beiden in diesen wenigen Szenen, wo wir sie eben nicht aggressiv miteinander haben kämpfen sehen, sondern als Freunde. Ne, da gab es ja diesen wunderschönen Opener in der vorletzten Folge, wo du die beiden im Sparring siehst. Das sind Dinge, ne, die hat man sich als Fan halt über 20 Jahre im Kopf immer wieder ausgemalt und gewünscht. Und das realisiert zu sehen in einer Live-Action-Produktion, das ist einfach schon was ganz Besonderes.
Ja, klar, ja. Für mich war es ja auch so, weißt du, ich habe dann Star Wars natürlich als Kind gesehen. Präsenter ist dann aber die Überarbeitung von 97 mit den neueren Effekten halt damals, ne, die zum 20-jährigen Jubiläum gemacht wurde. Und klar, im Kino war ich dann in Episode, ich glaube eher 2 und 3. Ich glaube, 1 war ich gar nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren das natürlich meine Star Wars-Filme dann im Kino halt, ne?
Klar.
Logischerweise vom Alter her. Ewan McGregor waren immer für mich kritiklos tatsächlich. Egal in welcher, abgesehen davon, weil man ihn sonst ja auch so mag. Also, ne, ich meine, Trainspotting und was er sonst noch so gemacht hat, ist ja bei uns ja relativ beliebt halt, ne? Und deshalb, der war immer für mich Obi-Wan Kenobi tatsächlich mehr als das Alec Guinness für mich gewesen ist, logischerweise. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich 2003 im Kino saß, nach Die Rache der Sith und vor mir so ein paar jugendlicheren Leute noch gesessen haben und als der Film vorbei war, sagte einer zum anderen, na toll, und wie geht's jetzt weiter? Ja, und da dachte ich so, natürlich, klar, Episode 4, Alter, guck mal die alten Filme, Mann. Nein, hier ging es weiter. Tatsächlich, aber das wusste ich damals nicht, ist auch schon 19 Jahre her. Aber ich bin auch wirklich ernsthaft mit dieser Serie sehr, sehr zufrieden. Ich bin ja auch manchmal so ein Kanon-Schreier, weißt du? Bei Star Trek zum Beispiel, da stehe ich dann oft vom Holodeck und sage, hier Kanon! Kanon!
Mit brennenden Fackeln und der.
Ja, mit brennenden, ich sag mal, Computer alterieren, brauche eine brennende Flacke und brennende Fackel und einen wütenden Mob. Ne? Hier waren ja auch viele Sachen, wo die große Sache mit, mein Gott, wie konnten die denn vorher kämpfen, bevor, die haben sich doch erst in Episode 4 das erste Mal wieder bekämpft seit ihrer gemeinsamen Zeit. Ich meine, mir war das einfach total klar, dass sie das unmöglich, diese Serie zeigen konnten, ohne dass es zu einem Kampf zwischen den beiden gekommen wäre. Das hätte ich auch nicht anders entschieden, tatsächlich.
Ja, und es war ja auch so angekündigt. Also
ja,
Kathleen Kennedy hat ja damals das quasi auch so als Marketing-Tool das Rematch of the Century zwischen den beiden immer wieder auch wörtlich in den Mund genommen. Deswegen, aber die Frage war halt, ne, ob dieser Steinbruchkampf, den wir in Folge 3 gesehen haben, ob das schon das Rematch of the Century war oder ob wir nochmal ein zweites Aufeinandertreffen zwischen den beiden kriegen würden. Und das haben wir dann auch gekriegt.
Das haben wir aber auch beide gesagt in der Besprechung von der Episode 4, ist so herrlich, ne? Episode 4, wo dass es nochmal einen Kampf zwischen den beiden geben wird im Finale. Ja, also da war ich, ganz ehrlich, wenn du da der Produzent der Serie wärst, hättest du dich anders entschieden? Hättest du gesagt, der Kontinuität wegen kein Aufeinandertreffen der beiden?
Nee, auf keinen Fall.
Nee, ne? Also es hätte auch überhaupt keinen Sinn gegeben. Und es war ja schon episches Aufeinandertreffen im finalen Kampf halt. Also, ne? Also ja.
Großartig. Also auch die Art, wie sich das steigert mit den beiden. Also wie auch Kenobi dann aggressiver auf einmal wird und man dann merkt, dass er zur alter Größe zurückgefunden hat.
Ja.
Wo er dann aber halt, ne, diesen Zwischenmoment, wenn Vader ihn in diese Schlucht stürzt und er dann mit Steinen beworfen wird und er dann seine psychologische Wiedergeburt hat und sich aus den Steinen befreit und dann Vaders Schwachstelle identifiziert, ne, an dem Brustpanzer ihn dann mit Steinen attackiert, dann seinen Helm aufschlägt, ne, und dann dieses fürchterliche, herzzerreißende Gespräch, was sie dann führen. Ne? Also das war schon emotional wahnsinnig.
Er hat ihm die Absolution ein bisschen erteilt. Ne?
Ja.
Ne, und er hat es doch wieder eigentlich, er hat doch in dieser, es war doch dieser Misch mit der Stimme von Anakin. Du hast nicht an Anakin versagt, ne, sagt er ja. Ich habe ihn umgebracht halt. Ne? Also mit dem Misch zu Vaders Stimme halt. Ne?
Genau.
Und damit hat er ja im Prinzip auch das, was in Episode 4 passiert, also im Kinofilm in Episode 4, wo er sagt, dein Vater wurde von Vader getötet.
Richtig.
Also damit hat das ja wieder kanonisiert halt,
genau, nachdem passt er ihn halt
vaporisiert hat.
Und ich hatte mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie will man das jetzt in einer Szene irgendwie reinbringen? Ich hatte keine Ahnung, wie man sowas angehen sollte. Mhm. Und da muss man dann sagen, das haben sie wirklich perfekt, zumindest in diesem Moment, haben sie einfach eine ganz tolle Leistung gebracht, finde ich. Das passt wie die Faust aufs Auge.
Ja,
und auch diesen Wandel, den man im Gesicht von Anakin sieht, dass der Struggle immer noch da ist, wenn man die blauen Augen von Hayden Christensen ab und zu aufflackern sieht und dann irgendwann kommt aber der Hass durch und Vader gewinnt und dann sind es wieder die roten Sith-Augen. Das haben sie schon sehr schön gemacht.
Mit dem Licht, mit den Lichtschwertern, sie haben das einfach super als die Lichtquelle in der Dunkelheit halt eingesetzt. Ne? Wir wissen ja, sie spielen ja viel damit rum und so, aber da hat es einfach wirklich gut gepasst, genau. Muss man tatsächlich sagen. Auch durch das Blaue bei. Mir hatten vielleicht bei Obi-Wan hat mir zwischendurch diese Rocky 3 Trainingsszene ein bisschen gefehlt. Weißt du, dass er sich nochmal wieder hochtrainiert? Das war mir ein bisschen, er war dann zu schnell wieder in alter Größe, aber das ist auch wirklich der Kürze der Zeit geschuldet. Aber bei diesem Endkampf der beiden, also bei diesem Kampf, wo die beiden aufeinander gestoßen sind, ich musste aber auch sehr lachen an einigen Stellen wieder, wo es nicht zum Lachen eigentlich sein sollte, aber mir lese sich dann sowas los, wieder einmal der Sternzerstörer, der so ein Tucken langsamer ist als das kleine Schiff, was vor ihm fließt. Also da will ja,
das Schiff ist immer so von links nach rechts wie so ein kleiner Guppi-Fisch.
Ja. Ja,
fand ich, ist der immer so ausgewichen.
Sie sind genau 0, sie sind 100 Meter schneller in der Sekunde als wir. Verdammt! Also, weißt du, kann doch nicht sein, dass die so langsam sind. Das war ja, schon bei, hier die letzten Jedi, war das doch auch so mit dieser Flotte, die so minimal schneller ist
als die. Genau, aber da haben sie es halt auch wirklich dann so dermaßen thematisiert und ausgetreten, dass es dir dann irgendwann auch auf den Geist ging. Und die Szene war ja so kurz gehalten, obwohl ich habe mich natürlich auch gefragt, warum schicken die keine TIE Fighter raus? Oder wie sind denn die Zielsysteme von den Turbolaserkanonen? Also das kann doch alles nicht angehen.
Ja, aber so wie die Sturmtruppen treffen, warum sollen denn deren Waffen in den Systemen besser treffen als die Sturmtruppler? Okay. Ne, ganz ehrlich, das wäre ja für die auch so, das wäre ja bei dem wöchentlichen Teammeeting schwer zu erklären. Hier könnt das. Ne?
Aber
kaum sitzt da hier, das trefft er.
Es sah lustig aus. Es sah lustig aus, besonders auch, wie der Sternzerstörer dann so abgebogen ist.
Ja, das war...
So dachte, ich hat nur der Blinker, der Blinker hat noch gefehlt.
Ja, aber ich habe auch gesagt, also eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist das ja der Inbegriff von persönlichen Interessen vorm großen Ganzen immer, ne? Weißt du, ey, jetzt mal ohne Witz, aber unsere ganzen Rebellen sind, ja, links. Müssen wir denn alle, können wir nicht wenigstens ein, nein, alle? Ihr macht zwar nichts, aber hier, das ist so ein Versicherungsding. Wenn ich nicht an Bord bin und das Ding wird geschrottet, dann haben wir einen riesen Struggle mit der Versicherung. Deshalb bleibt ihr im Orbit, aber ihr bleibt hier, bis ich wieder zurück ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das muss irgendein Versicherungsding sein, sonst würdest du doch sagen, hey, ich bin doch ein super Pilot, dann kann ich doch hinter ihm herpiloten mit so einem kleinen Starfighter oder so. Jetzt mal ehrlich, ich nehme mir noch zwei Wachen mit und der Sternzerstörer, aber nein, ich sag, das ist ein Versicherungsding.
Wenn der nicht aber das an Bord Schöne ist ja, dass der Inquisitor das ja auch anmerkt.
Ne? Ja,
der sagt ja auch, macht das überhaupt Sinn? Aber dann merkt er halt irgendwie, ne, also vielleicht lege ich mich doch nicht mit Darth Vader persönlich an.
Einmal das, erstens wirst du wieder gewürgt und zweitens ist es auch eine Art von
Oder du kriegst wieder ein Laserschwert in den Wagen rein.
Einmal das und andererseits wirst du auf jemanden hören, der so einen Hut trägt. Das ist das eine, aber weißt du was, wo ich wirklich lachen musste, aber wo die dann unten auf diesem Planeten aufeinandertreffen und Darth Vader Obi-Wan fragt, bist du hier, um mich zu töten? Da hätte ich schon gesagt, du bist doch hergekommen. Also, ich war zuerst hier.
Du läufst doch hinter mir her.
Ja, ey, dachte ich mir auch einfach. Da hat er gesagt, bist du hier, um mich zu töten? Dann wird es dein Untergang sein. Da habe ich mir gedacht, das hat doch seit den 80ern keiner mehr so geschrieben, solche Dialoge, oder? Weil, als wenn Michael Dudikoff irgendwo rausspringt und sagt,
Gut, das sind halt... Genau, American Fighter 5 oder so.
Ja, komm, ich habe das nicht verstanden, also wie man das, also komm.
Das sind Hommagen an andere Star Wars Produktionen. Also das sind, gerade dieser Satz
von ihm,
ne, ist wieder an Rebels, ist ein Rebels
Zitat. Ist das so? Echt?
Ja,
ist es. Ach, ja, siehst du, oh, gut.
Weil es gibt die Auseinandersetzung zwischen Ahsoka und Vader in der zweiten Staffel von Rebels im Finale, wo sie auch gegeneinander kämpfen. Und da sagt er nämlich auch genau das in dem Moment, wo Ahsoka ihm gegenübertritt. Weil sie zu ihm sagt, ich werde dich diesmal nicht verlassen, Anakin. Und dann sagt er, ja, dann wirst du sterben. Und dann entbricht ein Kampf. Und dann ist auch eine schöne Spiegelung, weil Ahsoka ihm nämlich auch die andere Hälfte des Helmes wegschlägt, als ihm Kenobi ihm das gelingt. Und dann hat man halt, ne, und das ist wieder die schöne Poesie im Lukas-Universum, im Kinofilm Die Rückkehr der Jedi-Ritter, Luke Skywalker, der es dann schafft, Vader die Maske komplett abzunehmen.
Ja, schön. Schön. Ja, das Bild habe ich gesehen, gegenübergestellt aus Rebels und so halt, ne? Ja, vielleicht muss ich das doch mal gucken. Nee, aber das fand ich schon. Ja, siehst du, sowas erkenne ich dann nicht. Da bin ich nicht ganz so tief dann in dem B-Kanon, obwohl es ja gar kein B-Kanon ist, ne, bei Star Wars, ne? Das ist ja eigentlich alles mit eins, ne?
Irgendwie, ja, und zumal auch Dave Filoni dran beteiligt ist an Rebels, ne, federführend, ist das natürlich eigentlich schon A-Canon, wenn du so willst. Aber ich verstehe genau, was du meinst. man kann nicht alles sehen und man findet auch nicht alles gut. Und eine Serie, die vielleicht primär für Kinder produziert ist, die, ne, da empfindet man vielleicht dann auch nicht den Bock, sich das immer angucken zu wollen. Aber ja, es macht ja das Universum halt, weil es qualitativ auch wirklich gut ist. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der Rebels noch nicht kennt oder Clone Wars. Klar, es gibt auch immer wieder Folgen, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, boah, das ist jetzt aber echt zu viel Kiddie-Service. Aber es gibt halt auch immer wieder grandiose Momente, die ins tiefe Herz von Star Wars-Fans sich eingraben. Und da gehören halt diese Ahsoka-Geschichten auch wirklich dazu.
Vielleicht muss ich das wirklich mal nochmal nachholen.
Aber ja, es war bisher nie spätestens so. Spätestens, wenn die Serie erscheint, nächstes Jahr irgendwann.
Ja, definitiv. Aber, also, ein bisschen blödsinnig fand ich auch die Diskussion darüber, und er hat ihn jetzt schon wieder zurück, also er hat ihn das zweite Mal nicht getötet, ne, obwohl er es hätte gekonnt halt, nur vermutlich gekonnt, ne, und beim ersten Mal wusste er es ja nicht, da dachte er ja, Mensch, ich lass den mal brennen zurück, jetzt beim zweiten Mal hatte er gerade seine Offenbarung gehabt, seine quasi, wie nennt sich das, seine
psychologische Absolution. Wiedergeburt.
Ja, er hat auch die Absolution bekommen, was so ein bisschen, ja, ne, ein bisschen von ihm. Und deshalb hat das nicht gemacht, aber ich weiß, fand ich auch so die Diskussion, ja, jetzt hätte er so viele Leute retten können. Ja, aber es kommen ja noch Filme und der Mann hat noch eine Haupthandlung zu führen. Ne? Also du kannst doch jetzt nicht Darth Vader.
Ja, vor allen Dingen.
Das sind so Sachen, wo ich sage, ja, da muss man auch verstehen, das ist ne, halt, das ist das Problem von so einem mittleren Teil von etwas halt. Das stimmt, ne?
Ja. Aber man kann es auch tatsächlich noch logisch erklären. Wenn du einfach, ne, wenn du dir vorstellst, dass die beiden ja, er bezeichnet ihn ja auch als Bruder in Episode 3. Also die sind ja tatsächlich freundschaftlich unheimlich eng gewesen, die beiden Buddies. Und er ist ja sozusagen der Guardian von Luke und Leia, die ja Anakins leibliche Kinder sind. Und ne, er weiß natürlich auch genau, vielleicht, oder er hofft es zumindest, A New Hope, vielleicht schafft es einer von den beiden Kindern Vader dann doch noch wieder auf die helle Seite der Macht zu ziehen. Und wir wissen ja, dass es funktioniert hat.
Ja. Ja, es ist tatsächlich ein Punkt, man vergisst auch immer, das ist mir dann auch wieder, habe ich so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, man vergisst auch ein bisschen, wie viel Zeit die eigentlich miteinander verbracht haben müssen. Also, weil die haben ja, diese Regel der zwei, ne? Jeder Meister hat seinen Schüler, jeder Schüler hat seinen Meister, ne? Das habe ich mal versucht, im Ausbildungsbetrieb einzuführen, aber naja, du weißt ja, also ein Personalschlüssel ist auch eine Katastrophe, bei dem, wenn man so drüber nachdenkt, eine 1:1 Betreuung. Aber egal. Weißt du, dann haben die ja, wie alt war er, als er ihn dann hier damals vom Pottrennen mitgenommen hat in Episode 1? Ne? Wie alt wird er gewesen sein? 7 Jahre? Der war doch jünger als Leia jetzt gewesen. Oder ungefähr in dem Alter vielleicht, maximal in dem Alter. Und er wird mit Sicherheit Anfang 20 gewesen sein. Das heißt, die haben mit Sicherheit 12-13 Jahre zusammen verbracht.
Genau.
Also von Episode 1 bis 3.
Richtig, weil ja Qui-Gon ja auch stirbt am Ende von Episode 1.
Ja.
Oder? Dann ist sozusagen Kenobi, der dann frischer Meister wird, der ist dann für ihn verantwortlich, genau.
Aber das ist doch eigentlich eine Vater-Kind-Beziehung.
Ja, fast.
Also, oder im Prinzip vergleichbar halt, ne? Und dann über im Prinzip fast ein ganzes Leben halt. So ein Kinderleben zumindest.
Gefühlt
halt,
ne? Für das Kind auf jeden Fall,
ja. Er hat ihn heranwachsen gesehen halt, ne? Und das muss man sich dann halt auch vergegenwärtigen, das ist mehr als nur zwei Kumpels, die mal zusammen eine Schlacht gewonnen haben und so.
Ja, halt, ja, ja. Ne? Und deswegen ist sich auch Clone Wars zum Beispiel so wichtig, diese Serie. Weil du halt da sozusagen das Daily Workplace Drama präsentiert bekommst. Und die vielen Schlachten und die vielen Feinde und die vielen Momente, die Anakin und Obi-Wan halt in einer Zeit verbracht haben, die sie natürlich auch als Kriegszeit, ne, schweißt natürlich auch Persönlichkeiten noch enger zusammen.
Ja, klar.
Ne? Und umso schrecklicher ist es dann eben auch, wie in dem Moment, wo er dann eben realisieren muss, dass Anakin komplett vom Hass und von der Rache zerfressen ist und nur noch beseelt von dem Gedanken, Kenobi quasi zu töten, da dann herumschreit, als er ihn zurücklässt.
Ja, das ist ein Punkt. Das ist sogar ein sehr guter Punkt tatsächlich. Ich habe ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber überrascht. Ich habe viel Kritik auch gelesen von Leuten, also Leute, die das nicht so toll fanden, die hohe, auch recht hohe Erwartungen hatten und dann sagten, oh, passiert auch nichts und alles irgendwie so ein bisschen, hm. Aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie groß und ganzen hat es wirklich mir sehr gut gefallen. Also auch so eigentlich alles. Ich fand auch die Leia-Darstellerin fand ich wirklich gut gewählt. Klar, dieses ewige, ne, sie kann jedem Erwachsenen wegrennen und so. Mein Gott, Star Wars ist halt auch nicht gerade bekannt für keine Subtilität halt, ne? Genau. Und ne, das ist ja natürlich das Kind, das jedem erwachsenen Killer weglaufen kann, die dann ein gewisses neunmal Kluges hat durchaus, aber was wird denn aus ihr? Das darf man ja auch mal nicht vergessen, ne? Also, ne?
Genau, und wer sind ihre Eltern? Also, ne, es ist ja, der Pfad ist ja vorgezeichnet irgendwo und das schaffen sie, das finde ich dann eben auch sehr, sehr schön in Episode 6 der Kenobi-Serie, wo ganz am Ende Kenobi mit ihr dann dieses Gespräch hat auf Alderaan und ihr dann nochmal...
Alderaan.
Genau. Ein großes Herz für Alderaan. Und ihr dann nochmal in Erinnerung ruft, ne, wer ihre Eltern eigentlich waren. Und ohne die Namen in den Mund zu nehmen, die besten Eigenschaften, die sie ja vereint in einer Person.
Und sie sagte, sie braucht gar nicht mehr wissen. Ne? Mhm. Und ganz ehrlich, bei diesem Moment, da mag man nicht kitschig nennen, aber diesen Moment, wo er dann sagt und dann zu ihr sagt, möge die Macht mit ihr sein und dann so gegangen ist, also schon ein bisschen emotional.
Ja, ne?
Also das hat bei mir total die emotional Klariatur gespielt, was andere Serien nicht schaffen tatsächlich. Ne? Dann, ich weiß es nicht warum, aber bei mir hat es genau die richtigen Sachen getroffen. Mir hat alles, ich bin echt zufrieden mit dieser Serie. Ja. Ich habe echt
also bei Discovery weine ich auch immer häufig.
Ja, das geht, aber da bist du nicht alleine. Da bist du nicht, es ist einfach, das überzeugt keine Emotionen oder wenig Emotionen bei mir, aber das hier alles hat es tatsächlich schon. Und auch so Momente, obwohl man sie hat kommen gesehen, durchaus eine gewisse Vorhersehbarkeit da war, ne? Dass Reva nicht wirklich die Böse, so richtig böse ist, obwohl ich ehrlich gesagt sie eher den schwächsten Teil im Finale fand, ehrlich gesagt. Diese Jagd auf Luke, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Das fand ich eher so ein bisschen, ne?
Das ist halt auch, ist schwierig, ne? Sie wollten halt diesen Star Wars Ansatz, dass man immer eine Parallelmontage hat im Finale, im letzten Akt, zwischen zwei großen Schlachten. Und in diesem Fall waren es halt zwei kleine, ne? Aber wenn du natürlich ein Vader-Kenobi-Duell mit so einer Geschichte parallel montierst, ne, wo sich zwei Bauern auf ihrer Farm verteidigen, da weiß man halt schon, dass das die Waage so ein bisschen ungleich in der Moment ausschlägt, ne?
Wäre so total super, wenn Onkel Owen und Tante Maru voll die Kampfkatzen gewesen wären. Weißt du, so Power Ranger-mäßig wäre geil gewesen. Weißt du, sie haben so ein Sword und so. Weißt du?
Richtig.
Das
genau,
die
kombinieren ihre Schwerter dann oder ihre Blumentöpfe und machen dann so einen super Sword.
Das ist voll geil, ne? Durch eure vereinten Kräfte bin ich Captain Planet. Nein, fand ich ja auch okay, auch die Darsteller waren ja gut, ne? Also ich fand super, dass er abhauen wollte und sie gesagt hat, nein, Junge, hier, ich habe hier noch Gott sei Dank hier eine Flinte unten stehen, wir bleiben und kämpfen, fand ich total toll. Nein, dass sie sich auch, du liebst ihn ja wirklich wie ein Sohn, fand ich gut. Ich muss nur sagen, ich fand an der Stelle habe ich Reavers Motivation nicht mehr so ganz verstanden, an der Stelle, warum sie Luke unbedingt töten wollte, nur weil es Vaders, weißt du, das ging mir so ein bisschen ab, weißt du? Da habe ich gesagt, eigentlich wäre es ja eher sinnvoll, wenn sie sagt, hier Obi, ich komme zu dir und helfe dir, ne? Absolut. Ich meine, der Moment auf dem Planeten, wo sie sagt, ich bring dich jetzt zu ihm und er sagt, wo er vor ihr kniet und sagt, nein, ich bring ihn zu dir. Ist doch großartig, oder?
Auf jeden Fall. Ne?
Also
genau, und ich finde auch dieses Gespräch zwischen Reva und Kenobi, nachdem sie dann ihren Moment der Erkenntnis hatte und Luke wieder zurückgetragen hat, der ja ohnmächtig war. Deswegen hat er auch nie ein Laserschwert gesehen. Fand ich auch sehr witzig. Dann ist dieses wunderbare Gespräch, wo du dann merkst, okay, Kenobi ist jetzt schon auf dem Weg, selbst ein Meister zu werden, der einen Padawan nehmen könnte oder einen neuen Padawan nehmen könnte. Das war schon sehr, sehr schön. Aber ich sehe die Kritikpunkte absolut. Ne? Ich meine,
Reva
hat genauso Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Menschen wahrscheinlich gequält, gefoltert, ermordet im Namen des Imperiums oder der Inquisition, je nachdem, wie du es bezeichnen möchtest. Aber das ist halt genauso wie mit Vader, der halt dann auch am Ende in die Rückkehr der Jedi-Ritter in den letzten 5 Minuten des Films dann alle seine Gräuel sozusagen abgenommen bekommt und ihm wird die Absolution erteilt. Also da, auch das ist Teil von Star Wars. Und naja, ist halt die Frage, ob man das dann eben so akzeptiert bei vielleicht einem Charakter, der etwas ungelenk auch
wieder geschrieben wurde. Ich fand sie ganz okay, also ich hab auch meinen Spaß mit ihr gehabt. Ich fand allerdings auch relativ schnell, dass, also es waren ja allein schon, weißt du, Star Wars und Subtilität, ne? Diese Fotos, wo die diese Promo-Fotos gemacht haben, wo jeder seinen Gegner im Auge hatte und sie hat Vader im Auge. Also jetzt mal ehrlich, man kann jetzt auch nicht vorwerfen, dass die es verheimlichen und so halt, ne?
Ja, das haben wir selber schon gespoilert,
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das halt einfach alles so ein bisschen unaufgeregter ist und nicht mehr so diese ganz große Welle, die es bei anderen Serien auch immer sein muss. Bei Doctor Who ist ja ähnlich, da unter Neustart des Universums geht es da auch nicht mehr und so, ne? Und das fand ich dann halt, da war es schon fast eine kleinere Geschichte dabei, egal wie episch sie auch gewesen ist. Und ich hätte schwören können, dass diese Folge damit endet, dass Obi-Wan wieder traurig nur in seiner Höhle sitzt und so und also auf Luke guckt und so. Und deshalb umso schöner, auch das hat man kommen sehen, dass man dann Liam Neeson nochmal als Qui-Gon gesehen hat.
Wahnsinn, oder?
Für mich war der, als der angekündigt wurde, dass er die Rolle spricht in der Serie, war klar, dass die den nochmal holen, oder? Ja? Dass man ihn ganz kurz sieht halt, ne?
Ja. Ja, oder? Also das war also mir war es nicht wirklich klar. Ich war ja in Anaheim, als sie die Ahsoka-Serie angekündigt haben und er als Voice-Actor für die Count Dooku-Rolle sozusagen präsentiert wurde. Da wusste ich, dass er wieder irgendwas mit Star Wars zu tun hat. Ne? Aber er hatte ja ganz massiv auch dementiert, wie so viele andere Schauspieler das ja auch tun, dass er eigentlich mit Star Wars nur wieder Kontakt haben wollen würde, wenn es sich um Kinofilme dreht, weil er dann auch meinte, er wäre ein bisschen ein Snob. Und er hat uns dann tatsächlich für diesen Minimalauftritt von wenigen Sekunden, genauso wie Ian McDermott als Palpatine, dann doch total überrascht. Also,
aber schön, beides schön. Tatsächlich. Ein bisschen cooler war halt das mit Qui-Gon tatsächlich, ne? Weil wir den Imperator ja auch, den haben sie ja auch in die Rückkehr der Jedi-Ritter wieder der letzte Jedi von 2019.
Nee,
der Aufstieg Skywalkers. Da hat man ihn ja auch wieder geholt, weil denen eingefallen ist, dass sie im Vorfilm den Big Bad getötet haben mittendrin und dann standen sie ohne Imperator da. Hm. Also natürlich auch blöd am Ende. Aber da muss ich sagen, das war okay, fand ich einen netten Fanservice, freue mich auch, Ian McDermott zu sehen, alles cool. Aber tatsächlich Liam Neeson noch mal kurz als Qui-Gon zu sehen, auch wenn es nur wirklich ein paar Sekunden waren, fand ich schön. Und weißt du, was ich noch schöner gefunden hätte, wenn die dann zusammen auf diesem Tier noch weggeritten wären. Weißt du, wenn er bei ihm hinten drauf gesessen hat. Weil wie stelle ich mir das jetzt vor? Er geht und er reitet. Das wäre super. Hast du noch hinten Platz? Klar, komm, spring rauf, Schatz.
Ja, vor allem.
Wäre voll super, wenn er als Geist,
auf so einem Machtgeist, oder? Auf so einem Machtgeist-Town-Town.
Ja. Nee, irgendwas, was bei Boba Fett gestorben ist. So. Weißt du? Und dann einfach nur so, ne? Einfach nur für den coolen Move. Ne? Hier in Folge 2. Ne? Hip, hip. Wäre voll geil. Nee, das eine geile Vorstellung. Nee, das fand ich schön. Also, wie gesagt, also ich habe echt wirklich meinen Spaß gehabt. Ich war auch sehr angewidert, was im Internet passiert ist bei einigen Reaktionen auf einige der Figuren, auf einige der Darsteller auch. Das ist total indiskutabel, ehrlich gesagt. Wäre aber auch in anderen Serien so, ne? Also denke ich mir, habt ihr es noch einen Knall nicht gehört? Und so, ne? Und klar, es gibt Kinder sind ja manchmal schwierig, weil sie halt oft dazu neigen, auch so ein bisschen. Und sie ist schon eine Rolle, die da den Ansatz bietet, dass man sagt, naja, es ist halt wieder dieses neunmal kluge Kind, was der ganzen, aber sie ist halt auch verdammt nochmal Prinzessin Leia.
Ja. Hä? Ja, also von daher, wie gesagt, ich hatte mir schon gedacht, als ich die ersten Folgen gesehen habe, dass da sicherlich sehr, sehr viel Kritik kommen wird, weil sie eben teilweise auch sehr neunmal klug geschrieben ist. Aber sie spielt es halt auch perfekt. Also,
super.
Muss man wirklich sagen. Ne? Und sie ist halt einfach ein Naturtalent, die nicht jahrelange schon eine Schauspielausbildung hatte. Und dann in Szenen neben einem Ewan McGregor bestehen zu können, das ist schon fantastisch. Ich meine, gut, er ist halt auch ein Schauspieler, der ähnlich wie Mel Gibson wahnsinnig gut mit Kindern offensichtlich spielen kann. Das war schon eine wahnsinnig tolle Leistung. Und ich bin wirklich gespannt, wie ihre Karriere sich dann weiterentwickeln wird.
Es kann so oder so enden. Wir wissen, dass es bei Star Wars nicht immer, ne? Also ein sehr lautes Fan dann durchaus.
Das stimmt leider.
Aber Talent ist auf jeden Fall da, weil sie hat Szenen gehabt, die ich auf jeden Fall in beider Hinsicht, also die bei mir hängen geblieben sind. Zum Beispiel in Richtung, was witzig zum Beispiel war als Obi-Wan Kenobi in der zweiten Folge, glaube ich, war das, ihr sagte, okay, für die Leute hier bin ich dein Vater, wurde ja Großvater. Was? Ne, das war ich super. Und ja. wo sie ihn auf diesem Transporter gefragt hat, ob er ihr Vater ist.
Das ist auch
nett. Und wer sie anguckt und so, oh, ja. Das ist doch komm, oder?
Ja.
Alter, jetzt komm, das hat doch dein Herz auch berührt. Also jetzt sei mal nicht so.
Ja, absolut.
Komm, das war echt schon absolut. Rührend, fand ich.
Und ja. Wie gesagt, ich finde auch diesen Moment sehr putzig, wo Kenobi ihr den leeren Holster gibt und sie dann so ganz enttäuscht sagt, da ist ja gar kein Blaster drin. Glaubst und du, er dann so, Blaster? Du bist doch 10 Jahre alt.
Ja. Was ja, aber glaubst du, ich gebe ein Kind? Glaubst du, ich gebe ein Kind einen Blaster? Ist super, Fällt oder? Aber es ist toll, dass sie es von ihm hat. Und, aber auch dafür hat er ja Lola gekriegt für den Endkampf. Ne?
Richtig. Genau.
Dieses, ja, ist aber nichts draus geworden.
Richtig. Ne? Und dann dieses wo er dann sie fragt bei der Verabschiedung, was er denn jetzt tun soll. Und sie sagt, du sollst ein bisschen schlafen. Und dann hat er dann dieses Ewan McGregor-Lachen, weißt du, wo du genau merkst, das war wahrscheinlich gar nicht in der Rolle, sondern das war improvisiert, weil er so perplex war über ihre Aussage, dass er da einen kurzen Moment aus der Rolle gefallen ist. Das war so herzerwärmend.
Oh, da hast du recht, das ist mir, da habe ich noch, als ich gesagt habe, guck an, dieses Lachen wirkt so total echt.
Ja.
Ne? Dieses Kleid, das ist ja einfach, als hätte er wirklich das in dem Moment nicht gewusst, sondern einfach witzig gefunden, dass sie das sagt.
Genau.
Ne, also ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, dass es improvisiert ist.
Es macht den
Eindruck,
weil wie gesagt, Kenobi ist eigentlich ja nicht dafür bekannt, dass er laut schallend, lachend durch die Jundlandwüsten läuft.
Ja.
Und das tut einfach gut, weißt du, weil das hat so ein bisschen was wie so eine Erleichterung, die man auch plötzlich spürbar merkt am Ende von dieser Episode. Also das war schon richtig schön, genau. Und ja, also... Oh. Natürlich, die Leia in der Szene, die du vorhin erwähnt hattest, ne, da auf dem Transporter, das ist ja auch das etwas, wo sie so andeutet, so nach dem Motto, ach, das wäre schon schön, wenn du mein Vater wärst und so.
Ja.
Ne? Da merkst du dieses große Verlangen danach, der Kinder quasi, auch die Eltern zu finden. Ja. Und das ist ja dann eben auch das, was ne, in der OT dann das Schicksal, aber eben auch die treibende Kraft der Kinder immer noch ist, die halt ohne, in Anführungszeichen, die leiblichen Eltern aufgewachsen sind.
Ich habe mich gefragt, ich weiß aber nicht, ob das als Nicht-Vater, der ich bin, so ein Thema, warum die denen nie gesagt haben, wir sind einfach eure Väter und eure Mutter. Hm. Also gerade in der, die verstecken die ja. Sie wollen sie ja verstecken und sie sollen nicht gefunden werden. Beide sollen nicht gefunden werden und beide sollen ein normales Leben haben. Wäre es nicht sinnvoller gewesen? Ich weiß, es wäre Lügen. Klar, aber die wirklich als ich bin dein Papa, ich bin deine Mama, weißt du?
Ja, weil gerade es ja in schon, Hinsicht auf weil ja auch Leia im Gespräch mit Bail Organa schon in einer der früheren Folgen ja immer sagt, ich bin gar keine echte Organa, ne? Und er sie dann also quasi mit 10 Jahren schon diesen Seelenkampf häufig austrägt mit sich selber und wenn man halt ne, das merkt, wie Kinder sich solche Gedanken dann auch total auf die Seele ziehen und dann da drunter leiden, ne, dann hast du schon absolut recht. Vielleicht wäre es besser gewesen, denen vielleicht auch die ein oder andere Lüge dann zu präsentieren, so wie Kenobi
das ja dann auch gut finde. Nicht, dass ich das gut finde, jetzt Kinder anzulügen, aber beide sollen ja auch versteckt werden. Und es ist sehr wichtig, dass man denkt, dass die nicht irgendwie nur Anverwandte sind oder so. Wir passen nur auf sie auf oder irgendwie so. Oder was ist denn mit ihren Eltern? Weil doch immer diese Frage gestellt wird, wer sind denn die Eltern und so halt. Ne? Ja. Ne? Also deshalb weiß ich nicht, ob das in der Situation als Notlüge vielleicht nicht besser gewesen wäre bei beiden, aber klar, wäre es Anlügen von Kindern. Ne?
Eben.
Mit sowas ist auch nicht schön, klar. Genau. Ne? Aber es ging mir nur so durch den Kopf und so, ob das nicht vielleicht etwas sinnvoller gewesen wäre, dann so auch auf das, aber weil ja abzusehen ist, dass beide ihren echten Vater, also nicht so wiedersehen werden, halt. Ne? Also davon konnten die nicht ausgehen. Halt, ne?
Nicht wirklich, ne?
Ne? Und ja, tatsächlich. Ach ja, nee, wie gesagt, ach, spannend. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich echt sehr gefreut, sehr gut unterhalten, habe echt Spaß mit der Serie gehabt. Und ich, noch eine Sache, Thilo, kriegen wir eine zweite Staffel oder nicht? Willst du es uns heute verraten?
Oh wow, Kaffeesatz lesen. Keine Ahnung, ja, doch, auf jeden Fall. Also wir haben das am Anfang ja schon angedeutet. Das Ding ist einfach viel zu erfolgreich und viel zu beliebt, glaube ich auch. Und nicht nur die Serie an sich, sondern auch die Schauspieler, die sind einfach so sehr im Zentrum und sie signalisieren ja auch beide, also sowohl Christensen als auch McGregor, dass sie gerne nochmal zurückkehren würden in die Rollen. Gut, Christensen werden wir in der Ahsoka-Serie auch sehen als Anakin / Vader. Das ist schon bekannt und offiziell. Aber auch Ewan McGregor hat ja gesagt, er hat so viel Freude daran, diese Kenobi-Serie zu produzieren gehabt, dass wir haben ja noch 10 Jahre im Universum, bis wir bei Episode 4 ankommen. Warum sollte da nicht irgendwann auch nochmal eine weitere Geschichte erzählt werden?
Ja, natürlich, sehe ich auch so, tatsächlich, aber ich glaube, wir beide hatten uns ja vor der Ausstrahlung der finalen Folge, hatten wir uns ja, glaube ich, auch so Sprachnachrichten ausgetauscht, hatten wir. Etliche. Und da waren wir beide, glaube ich, über der Überzeugung, dass am Ende irgendwie so eine Ankündigung von Season 2 kommen würde, ne?
Ja.
Und wir haben uns geirrt, tatsächlich, da ist nichts gekommen halt, ne? Also es ist komplett offen jetzt noch, aber du würdest, wenn du jetzt einen Tipp abgeben darfst, schon sagen, du glaubst schon noch an eine zweite Staffel.
Ja. Ich glaube auf jeden Fall an die zweite Staffel. Also da bin ich wirklich fest von überzeugt, ja.
Was ich interessant fand, ist nur so ein kleiner Exkurs. Wir beide haben uns ja auch mal über das Thema Budgets unterhalten. Ne? Mhm. Und da war ich erst sehr überrascht, als du meintest, dass die Star-Wars-Serien ein deutlich geringeres Budget haben als die Star-Trek-Serien. Und akribisch wie du bist, konntest du mir dann ja auch sofort Zahlen belegen, wo du Budgets, wo dann sowas steht wie 150 Millionen Dollar Stranger Things und Star-Trek hier Discovery 100 Millionen und so. Ich war echt überrascht davon, dass, weil ich höre das oft, dass jetzt gesagt wurde, ja, Kenobi ist an einigen Stellen so ein bisschen sparsam. Und ich fand es mehr, nachdem immer wieder Leute das gesagt haben, tatsächlich. Mhm. Ich fand's, aber es ist so, ne? Es ist weniger Budget da, oder?
Auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, was meine Quellen sind, ich weiß nicht, inwiefern die halt tatsächlich belastbar sind, aber die sprechen halt von 90 Millionen für die Kenobi-Serie im Vergleich zu einer Mando-Serie, die halt 100 Millionen ist. Man muss aber eben auch sagen, dass die Schauspieler teilweise einfach teurer sind in der Kenobi-Serie. Und Ewan McGregor, auch wenn er nicht der Superstar an den Kinokassen ist, aber trotzdem wird er bestimmt einen signifikanten höheren Paycheck bekommen als ein Temuera Morrison in Book of Boba Fett oder ein Pedro Pascal in Mando. Ja, klar.
Meinst du, er hat mehr als Boba bekommen? Ne?
Und wenn du dann sagst, okay, die Serie hat an sich schon 10 Millionen weniger als eine Mando-Season, dann kann das eben auch sehr schnell dazu führen, dass du dann plötzlich 30 Millionen nochmal für die Schauspieler abziehen musst.
Ja, das ist ein Thema, was wir nicht
wir können es erschöpfend, glaube ich, nicht bearbeiten, aber wir haben halt zum Beispiel, ich fand es halt krass, dass irgendwie Discovery mit 150 Millionen angegeben wird oder Stranger Things mit 280 Millionen, also die aktuelle Season. Gut, das sind dann auch doppelt so viele Folgen und die sind dann auch
das
teilweise
ist nämlich der Punkt.
60 Minuten lang.
Ja, das sind nämlich zwei ganz wichtige Punkte. Also bei 90 Millionen Kenobi, es sind 6 Folgen. Ich weiß jetzt nicht, wie Mando waren noch mehr als 6 Folgen für 100 Millionen. Das muss man ja auch berücksichtigen und zum Teil vielleicht auch mal länger. Und ich weiß, ich kann dir sagen, ich hatte es gesagt, bei Stranger Things sind die teilweise absurd lang. Ja, also zwischen 60 und 80 Minuten. Ja, und das Finale wird 150 Minuten lang sein. Also das muss man ja auch berücksichtigen. Da war ja hier Kenobi teilweise mit, wir hatten ja auch drüber geredet, einige Folgen mit 35, 40 Minuten. Das Finale waren jetzt 51 Minuten. Also volle Stunden waren das nicht. Halt, ne? Und das, dann sind 90 Millionen gar nicht mal so wenig eigentlich. Gut, man weiß ja nicht, was der Ewan bekommt, ne?
Ja, also wie gesagt, ich habe das ja mal so überschlagen. Ich schätze die Schauspieler und natürlich auch in Liam Neeson. Und auch wenn er nur für einen Drehtag da erschienen ist, der hat bestimmt eine halbe bis eine Million irgendwo gekriegt.
Meinst du?
Da bin ich mir ganz sicher, weil das ist ja
dafür?
Jemand.
Dafür?
Ja, natürlich.
Alter, der hat sich umgedreht und gesagt, er hat die ganze Zeit schon auf dich gewartet. Der hat nicht mal auf dem Kamel gesessen.
Der ist nicht mal, du hast es auch gesehen, die Haare, die waren alle nur so angeklebt. Also das war
ja, der Bart. Der Bart war im Leben, also es sah wirklich so aus, wie wenn ich gesagt, Mensch, die Friseure sind doch wieder auf, Mr. Qui-Gon. Ne, also sie brauchen doch nie mehr. Ich sehe, sie haben auch 2 Jahre in der Pandemie mit uns gelitten, aber, ne, ich hätte schon mit der Schere. Also man muss tatsächlich sagen, der Bart sah wirklich furchtbar unecht aus, halt, ne?
Ja.
Ne? Aber also das war ja, das ist kein Drehtag gewesen sein, das ist wahrscheinlich 5 Minuten gewesen. Wahrscheinlich stand also, er
einfach wahrscheinlich so, ein, haben, so eine Skype-Session ja. von zu Hause gemacht.
Wird's dich wundern? Wird's dich wundern? Der hat, den haben sie irgendwie, der, die haben ihn hier, Deborah Chow hat gefragt, ob er es macht, kommt nach Hause, er stand zufällig schon in diesem Kostüm da. Ne, er hatte es noch. Genau. Ne, und sagte, oh, das ist mir jetzt aber unangenehm. Ne? Ich habe schon auf euch gewartet, aber ihr habt mich ja bisher nicht angerufen. Ja, nehmen wir so. Nehmen wir
auch,
so.
Ich habe auch die Danke. Haare nicht gewaschen, ich hänge mir noch ein paar Spaghetti rein.
Das wäre geil, wenn er wirklich, hallo. Nee, er wollte eigentlich mit, das wäre eine super Trope. Er wollte eigentlich mitspielen und war, ist die ganzen Jahre sauer, dass ihn keiner angerufen hat. Richtig. Und als dann jemand von Star Wars vorbeikam, hat er in dem Originalkostüm bereits gewartet und gesagt, hier, hier, ich war schon die ganze Zeit hier. Ihr habt mich nur nicht gesehen. Das nehmen wir, danke. Und dann sind die weggelaufen. Das würde reichen.
Richtig, das ja. war eigentlich nur so ein Vorgespräch. Genau.
Das wäre geil, wenn da so wenn Liam Neeson sagt, ich würde ganz mies reingelegt von den ne, verdammte Deborah. Genau.
Der sitzt jetzt so zu ja. Hause und schüttelt die Fäuste, weißt du, und schreit so in den
ja,
Himmel.
Ja, ja.
Ich hasse euch.
Ja, das wäre, und er hat das selber nur gesehen, weil er hat kein Disney Plus. Er hat es nur im Internet auf YouTube gesehen.
Genau,
also so gesagt, eine schlechte Kopie. Abend auf meinen Lieblings-YouTubern habe ich rumgesagt, die haben eine Reaction drauf gemacht und die haben über mich geredet. Da dachte ich mir, habe ich lauter gemacht. Weißt du? Das wäre super, wenn das genauso läuft, weil er kein Disney-Plus-Abo hat. Ja. Weil er dann anfängt zu sagen, was soll ich denn noch alles abonnieren? Ne? Jetzt mal ehrlich, ich habe schon Amazon, ich habe schon Netflix, ich habe hier HBO, ne? Der ich darf
Paramount ja... Paramount Plus.
Ne? Was soll ich? Ja, was, ich habe Paramount Plus im Gegensatz zu euch, ihr verdammten ne, Gringos.
Ja, Europäer. Ne,
ja, was soll ich noch abonnieren? Das wäre ja. geil. Und dann habe ich abends, habe ich bei meinem Lieblings-Twitcher gesehen, wie er eine Reaction auf Obi-Wan macht. Dachte mir, Mensch, den Ewan, den kenne ich von früher. Hab da mal reingeguckt, da reden die über mich.
Richtig.
Schatz, ich war im Fernsehen, wirklich, hier. Wird sich, wäre geil, wenn das so wäre, oder? Nein, ja. ich weiß, es wird nicht so sein. Nein. Trotzdem war ich da überrascht, dass du so, weil ich hatte dann, als du da so anfingst, dachte ich mir, es hörte sich so an, als wenn du enttäuscht gewesen bist vom ja. Production Value.
Ja, bin ich auch.
Und das ist...
Weil es ist immer nur so, es ist so punktuell, es ist dann wieder toll. Also der Sternzerstörer mhm. zum Beispiel sah fantastisch aus. Mhm. Aber wie du dann, ne, in derselben Szene gibt es dann halt dieses Shuttle-Wiggle-Waggle, wo der so hin und her eiert. ne? Und es gibt immer wieder so diese cool. Shots, die im Volume entstanden sind, wo du halt auch genau merkst, wie mhm. eng eigentlich der Radius ist, in dem sie sich nur bewegen dürfen. Und dann werden halt auch immer so einfache, ich sag's jetzt mal, bequeme Lösungen gesucht mit Steinhaufen und mit Sand, der so ein bisschen aufgeschüttet wird. Was natürlich relativ schnell auch
stimmt.
Zu machen und zu bauen ist. Also,
es war eindeutig eine Kiesgrube. In Teil in Episode 3.
Ja, und man kann es dann wieder erklären, haben. Als Metaphorik deuten, ne, und dann sozusagen das Gute darin sehen. Aber man kann eben auch sich darüber aufregen und sagen, naja, Vader hat irgendwie einmal die Flammen ausgedrückt, warum schafft er das denn nicht ein zweites Mal? Hat er irgendwie so einen Recharge-Balken wie in einem Computerspiel? Kann die Macht dann
muss aufgeladen nicht. Werden.
Ja.
Muss aufgeladen
in werden. In Jedi Knight, da kannst du ja erstmal wieder 10 Minuten warten, bis du die Macht wieder nutzen darfst.
Boah, das würde ich rum erzählen, wenn ich die Rebellion wäre. Der kann nicht so oft. Würde ich voll über ihn rum erzählen.
Der kann nicht so
oft. Der kann nicht so. Yeah, Vader kann doch nicht so. Was hast du gesagt? Nichts. Nichts. Welcher von euch Scherz? In jeder Generation wird ein Scherzkeks geboren. Und das wäre dann immer ich. Weißt du? Nee, du hast schon recht. Also wo es mir ein bisschen aufgefallen ist, also wo ich auch dachte, okay, da hast du einen Punkt, war in Episode 5, wo die dieses Lager der Rebellen gestürmt haben. Ne? Mhm. Nachdem, ne, er war euer Padawan, warum habt ihr ihn nicht aufgehalten? Und ne, so geil ich diese Szene finde, man sieht, dass dieser Bildausschnitt echt eng ist. Ne? Also das ja. ist das ist nur so ein Viertel-Helms-Klamm. Weißt du, haben sie gesagt, so, und alle Sturmtruppen gehen jetzt hintereinander rein. Wir greifen jetzt an in Dreierreihen, Leute.
Sie übertreiben es halt auch so ein bisschen, weil, also, dass Sturmtruppen nicht treffen, das wissen wir ja seit der OT. Aber mhm. wenn die halt 1 Meter vor ihrem Ziel stehen und immer noch vorbeischießen, okay, dann haben sie es auch nicht
alles verdient. Ja, das war schon... Obwohl ich, das was ich super fand, war, es war echt einfach schöne Lichtschwert-Action. Ich ja. fand es super, dass Obi auch mal so einen Strahl, so richtig wie so ein Baseballschläger auf irgendeinen Sturmtruppler geschleudert richtig. Hat. Weißt du, so ja. Fand ich so super aus der Bewegung raus und so, wo ich mich die ganze Zeit immer gefragt habe, das würde ich auch so machen. Ne?
Ja. Also, ja, auch nochmal ganz, ganz großes, also Kudos wirklich ja. an die Choreografie der Lichtschwertkämpfe.
Ja.
Das war so schön ja. und da war die Detailliebe auch spürbar, ne, wenn so hin und wieder dann wieder so ein Prequel-Twirl bei Kenobi zu sehen ist, ne, oder Vader dann auch teilweise richtig brutal und brachialst mit seinem Schwert knüppelt. Also das sind so Dinge, die fand ich echt auch auf Kinoniveau. Also das war halt wirklich das, was man sich auch davon gewünscht hat, sowas mal zu sehen.
Ja, definitiv. Tja, Tilo, ich glaube, da sind wir durch, ne? Wir sind im Großen und Ganzen doch sehr zufrieden mit der Serie, ne? Würde ich mal jetzt so sagen. Und freuen uns jetzt auf die Rogue One, das Rogue One Prequel, weil ich jetzt den Namen nicht weiß. Deshalb sage ich das Rogue One Prequel. Endor. Mensch, gut, dass ich einen Profi dabei habe. Auf Endor freuen wir uns. Wird mit Sicherheit wieder Folge für Folge bei euch besprochen.
Auf jeden Fall. 31. August geht's los.
Wir freuen uns. Da freue ich mich. Jetzt kannst du auch mal schlafen. 10 Wochen. Und dann kannst du loslegen mit der nächsten Serie.
Ich freue mich drauf. Ne?
Oh ja. Tilo, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Also dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.